Es war eine volle Woche gewesen. Das alles hatte mit der Menschenmenge auf den Straßen Jerusalems begonnen. Und jetzt waren sie hier. Nur 13. In einem privaten Raum. Und sie feierten das Passafest. Nur 2 Personen wussten, wohin diese Nacht führen würde. Und diese 2 Personen waren Jesus, denn er war, Jesus. Und Judas, weil er die Räder in Bewegung gesetzt hatte. Am Tag zuvor, als er sich bereit erklärt hatte, seinen Freund für 30 Silberstücke zu verraten. Jesus wusste, dass er verraten worden war. Und dennoch lud er Judas dazu ein, mit ihm zu feiern. Und das zeigt uns, dass wirklich jeder zu Jesus kommen darf. Alle sind bei Jesus willkommen. Es ist die Einladung, die Jesus auch weiterhin ausspricht. Obwohl er weiß, dass wir immer wieder scheitern werden. Obwohl er das weiß, lädt er uns zu sich ein. Obwohl er weiß, dass wir ihn immer wieder enttäuschen und verletzen werden, ruft er uns zu sich. Obwohl er uns kennt, sagt er immer noch, komm. Und so aßen sie dort und feierten das Abendmahl, so wie wir es jetzt auch gleich miteinander feiern wollen, oder zumindest so ähnlich. In Matthäus 26 lesen wir in den Versen 26 bis 28, als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach, nehmet, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Lasst uns miteinander dieses Abendmahl feiern. Ich mache das bewusst heute in dieser Reihenfolge, weil das Abendmahl, das Jesus gefeiert hat, war Donnerstag. Das, was wir heute eigentlich feiern, war Freitag. Also lasst uns heute miteinander erstmal das feiern, was gestern vor so vielen Jahren war. Ihr wisst, jeder, der sein Leben Jesus anvertraut hat, der darf gerne dran teilnehmen. Und ich hoffe, ihr habt Brot und Saft oder Wein parat. Aber bevor wir miteinander feiern und daran denken, dass Jesus all das Leid und die Schmerzen bewusst für uns in Kauf genommen hat, möchte ich euch trotzdem einen Moment geben, in dem ihr im Stillen klären könnt, was zwischen euch und Gott steht. Und anschließend würde ich mich freuen, wenn ihr gemeinsam mit mir das Vaterunser beten würdet. Aber jetzt einfach erstmal die Möglichkeit, dass ihr das, was euch von Gott trennt, im Stillen aus dem Weg räumen könnt. Ihr dürft gerne mit mir zusammen mitbeten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir haben vorhin gelesen, wie Jesus das Brot nahm und dafür dankte. Er nahm es, er zerbrach es und er gab es seinen Jüngern. Und er sagte, nehmt, esst, das ist mein Leib. Ich möchte gerne beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du für uns gestorben bist. Ich danke dir dafür, dass du deinen Leib für uns gegeben hast und dass du dadurch uns die Gemeinschaft miteinander und mit dir ermöglicht hast. Und so möchte ich dich darum bitten, dass du uns segnest und dass du dieses Brot segnest, wenn wir davon essen. Amen.
Amen.
Das ist jetzt der Moment, wo ihr entweder euer Brot nehmen könnt oder wenn ihr zu zweit oder zu dritt zu Hause seid, dann könnt ihr auch das Brot nehmen und es miteinander teilen. Anders ist es heute leider nicht möglich. Aber es ist trotzdem Christi Leib für euch gegeben.
Und für dich auch.
Danach nahm Jesus den Kelch mit dem Wein. Er dankte dafür. Er gab seinen Jüngern davon. Und er sagte, trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Jesus nahm diesen Wein und er betete. Und deshalb möchte ich auch beten. Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für das Blut, das du vergossen hast, für das Blut, mit dem du unsere Schuld weggewaschen hast, für das Blut, mit dem du es uns ermöglicht hast, rein vor dir, rein vor dem Vater zu stehen. Ich danke dir dafür und ich bitte dich darum, dass du uns segnest und dass du diesen Saft oder diesen Wein segnest, wenn wir davon trinken. Amen.
Amen.
Christi Blut für dich vergossen. So oder so ähnlich feierten die Jünger damals mit Jesus dieses Fest. Dieses Passafest, das Jesu letztes Abendmahl war und dieses Fest, das für uns eigentlich das erste Abendmahl in dieser Art war. Sie feierten es, aber die Jünger, sie verstanden die Tragweite all dessen noch nicht so ganz. Sie konnten es noch nicht verstehen. Aber wir, weil wir wissen, was danach geschah. In Matthäus 26, Vers 30 lesen wir als nächstes: Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Vor ein paar Tagen haben wir gemeinsam den Palmsonntag gefeiert. Wir haben uns dabei auch die dunkle Seite der Feier angesehen, die mürrischen Gesichter. Wir haben gesehen, dass die Menge Jesus zujubelte, während er mit dem Esel in die Stadt ritt. Aber wir haben auch gesehen, dass die religiösen Autoritäten das Gefühl hatten, keine andere Wahl zu haben, als die Sache selbst in die Hand zu nehmen. An diesem Punkt entschieden sie endgültig, dass Jesus sterben muss. Und ihre Entscheidung hat uns nur 5 Tage später an genau diesen Punkt geführt, an den wir heute denken. Es war genau so geplant. Es musste so kommen. Tagsüber war Jesus noch von einer Menge mitfühlender Menschen umgeben, die gekommen waren, um ihn predigen zu hören. Menschen, deren Leben von Jesus beeinflusst worden war. Vielleicht waren sie von ihm geheilt worden. Oder vielleicht hatten sie aufgrund seiner Lehre eine Beziehung wiederhergestellt, weil sie sich vergeben haben. Vielleicht waren sie auch Teil der Menge gewesen, die er ernährt hatte. Warum auch immer sie tagsüber bei Jesus waren und ihm zuhörten, sie stellten ein beträchtliches Problem für die Behörden dar. Denn sie wollten keinen Aufruhr. Also kamen sie im Schutz der Nacht zu ihm. Aber selbst dann gingen sie kein Risiko ein, um diesen Mann, der so viel von Liebe, Vergebung und Gnade gesprochen hatte, zu verhaften. Es wurde eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen geschickt. Johannes berichtet in seinem Evangelium in Johannes 18, Vers 2 bis 3. Judas aber, der ihn verriet, kannte den Ort auch, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Als nun Judas die Schar der Soldaten mit sich genommen hatte und Knechte von den hohen Priestern und Pharisäern, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Ich weiß nicht, ob sie erwarteten, dass Jesus kämpfen oder fliehen würde. Aber sie kamen vorbereitet. Das, worauf sie nicht vorbereitet waren, war, dass er sich einfach ergeben würde. Und wir lesen in Lukas 22, ab Vers 52, Jesus aber sprach zu den hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren, ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen, und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Und so stellte Jesus klar, dass er über alles Bescheid wusste. Wisst ihr, obwohl die nächtliche Verhaftung eine gute Strategie war, war sie letztlich nur der Beginn der unrechtmäßigen Verurteilung Jesu. Und Jesus wusste, was seine Feinde wussten. Er wusste nämlich, dass sie eine erfundene Anklage gegen ihn vorbringen würden, weil sie keine echten Beweise finden würden. Und so begann das alles damit, dass bereits Jesu Verhaftung genau genommen unrechtmäßig war. Denn bei der Verhaftung, da gab es mindestens 2 Probleme. Das erste war, dass sie nachts durchgeführt wurde. Es gab alle möglichen Richtlinien und Vorschriften für das jüdische Gerichtsverfahren. Eine davon war, dass weder Verhaftungen noch Prozesse in der Nacht durchgeführt werden sollten. Vor 2000 Jahren stand die Justiz in Israel unter der Autorität des Sanhedrins, des jüdischen Hohen Rates. Es war damals die höchste religiöse Autorität und es war wie ein oberster Gerichtshof heutzutage. Obwohl Israel unter römischer Herrschaft stand, betrachteten sie sich schließlich immer noch als Theokratie. Wir hier in Deutschland leben in einer Demokratie. Ihr wisst vermutlich, dass das auf 2 griechische Wörter zurückgeht. Das Wort Demos bedeutet Volk und Kratos bedeutet Macht, also Macht des Volkes. Vor 2000 Jahren war Israel eine Theokratie. Oder zumindest sahen sie sich als eine Theokratie. Natürlich bedeutet Kratos immer noch Macht, aber Theos bedeutet Gott. Alle Macht sollte Gott zustehen. Und deshalb hatten die Juden in religiöser und zivilrechtlicher Hinsicht ein religiöses Gericht, den Sanhedrin, der sich aus Mitgliedern der Pharisäer, Sadduzäer und der Priester zusammensetzte. Also so gesehen war Israel also damals genau genommen eigentlich gar keine Theokratie, sondern eine Priesteraristokratie, in der Priester regierten. Aber das ist egal. Der große Sanhedrin, dieser große hohe Rat, hatte 71 Mitglieder und wurde nur für Angelegenheiten der nationalen Sicherheit einberufen. Im Normalfall hatten sie ein Kabinett mit 23 Mitgliedern, was wahrscheinlich der Gruppe entspricht, die sich gegen Jesus verschworen hatte. Dieser Sanhedrin musste sich, wie auch heutige Gerichte, an gewisse Regeln halten. Und eine dieser Regeln war, dass die Rechtsprechung bei Tageslicht vollzogen werden sollte. Und es gab eine gewisse Symbolik, die sich darin verbarg. Denn bei der Rechtsprechung ging es darum, transparent zu sein und Licht in die Dunkelheit zu bringen. Die Rechtsprechung sollte in der Lage sein, der Prüfung standzuhalten, der sie bei Tageslicht ausgesetzt war. Aber hier, bei Jesus, kamen sie mit Fackeln und suchten ihn nach Einbruch der Dunkelheit. Im Verborgenen. Die Verhaftung Jesu geschah irgendwann zwischen 1 und 2 Uhr morgens. Und das war falsch. Es war illegal. Das nächste ist, dass Jesus aufgrund von Informationen verhaftet wurde, die Judas den Behörden übermittelte. Aber nach dem damaligen Gesetz konnte ein Komplize wegen eines möglichen Interessenkonflikts nicht die für eine Verhaftung erforderlichen Beweise vorlegen. Er wäre genauso schuldig wie der Angeklagte. Und doch geht's hier um den Verrat an Jesus durch Judas, einen seiner engsten Mitarbeiter. In Matthäus 26, Vers 48 und 49 lesen wir: Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist's, den ergreift. Und alsbald trat er zu Jesus und sprach: Sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Diese List hatten sie sich ausgedacht, um sicherzustellen, dass in der Dunkelheit der Nacht, die nur von flackernden Fackeln durchbrochen wurde, nicht aus Versehen der falsche Mann verhaftet würde. Das Einzige, worauf sich diejenigen, die Jesu Dienst beenden wollten, geeinigt hatten, war: Jesus muss sterben. Aber es war nicht nur Jesu Verhaftung, die unrechtmäßig war. Auch die Gerichtsverfahren liefen nicht sauber ab. Und beachtet, dass ich die Gerichtsverfahren gesagt habe, nicht das Gerichtsverfahren. Was nach Jesu Verhaftung geschah, wäre nach heutigem Rechtsverständnis ein Skandal geworden. Von der Verhaftung über die Verhöre und die Verurteilung bis hin zur Urteilsverstreckung wurden die Dinge natürlich anders gehandhabt, als wir sie heute tun würden. Das ist natürlich zu erwarten. Viel zu oft werden historische Begebenheiten nach heutigen Standards beurteilt, was natürlich unfair und unangemessen ist. Wir können nicht erwarten, dass ein Prozess, der vor 2000 Jahren in einem besetzten Israel stattfand, nach den Standards durchgeführt wurde, nach denen derselbe Prozess heute in Deutschland stattfinden würde. Aber wir würden erwarten, dass er nach den Standards der damaligen Zeit abgehalten wurde. Im Jahr 1948 schrieb der britische Richter Frank Powell ein Buch mit dem Titel »Der Prozess gegen Jesus Christus«. In diesem Buch betrachtete Paul den Prozess gegen Jesus im Licht der damaligen historischen Standards. Also auf die Art und Weise, wie ein Verbrechen nach jüdischem Recht hätte verhandelt werden sollen. Sein Ergebnis war, dass der Prozess gegen Jesus nicht nur nicht fair war, sondern dass dabei auch sehr wenig wirklich richtig gemacht wurde. Etwa zur gleichen Zeit schrieb der amerikanische Anwalt David Breed ein Buch mit fast demselben Titel, mit dem Titel »Der Prozess gegen Christus«. Und dabei fand er eine Reihe von Fehlern, die nach jüdischem und römischem Recht als schwere Verstöße betrachtet worden wären. Heute wären solche Fehler die Grundlage für eine Berufung mit anschließender Neuauflage des Prozesses. Und dabei identifizierte dieser Breed nicht nur 2, sondern gleich 17 verschiedene Verfahrensfehler, die gegen die damaligen Gesetze verstießen. Schon bei Jesu erster Befragung vor Hannas sehen wir, dass niemand wirklich an Gerechtigkeit interessiert war. Die Oberen des Volkes waren nur daran interessiert, Jesus loszuwerden. In Johannes 18, Vers 13 lesen wir: Sie führten ihn zuerst zu Hannas. Der war der Schwiegervater des Kaiphas, der in jenem Jahr hoher Priester war. Also, sie führten ihn zu Hannas. Und schnell kommt hier die Frage auf: Ja, warum denn eigentlich? Hannas hatte eigentlich gar keine offizielle Stellung in der jüdischen Gemeinde. Er war der hohe Priester gewesen. Aber jetzt war er im Ruhestand. Er war nur noch der Schwiegervater des Mannes, der jetzt hoher Priester war. Warum also wurde Jesus zuerst zu Hannas gebracht? Ich vermute, dass es mit einem Ereignis zusammenhängt, das sich Anfang der Woche ereignet hatte. Denn noch zwischen Palmsonntag und Gründonnerstag hatte Jesus den Tempel gereinigt. Ihr erinnert euch vielleicht daran, wie Jesus in den Tempelhof kam und die Geldwechsler und Verkäufer sah, die die Pilger, die zur Passafeier kamen, ausnahmen. Die Begebenheit wird uns in Markus 11, Vers 15 bis 17 geschildert. Dort steht: Und sie kamen nach Jerusalem, und Jesus ging in den Tempel und fing an, auszutreiben die Verkäufer und Käufer im Tempel. Und die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler stieß er um und ließ nicht zu, dass jemand etwas durch den Tempel trage. Und er lehrte und sprach zu ihnen: Steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. An dieser Stelle muss ich euch eine interessante Information geben. Der Mann, der für die Geschehnisse in den Tempelhöfen verantwortlich war und der von dem ganzen Handel dort profitierte, war kein anderer als dieser Hannas. Die Tempelhöfe wurden von den Juden der damaligen Zeit sogar als Bazar der Söhne Hannas bezeichnet. Und dieser Hannas verlangte jetzt von Jesus die Namen seiner Nachfolger. Da braucht man nicht viel Fantasie zu haben, um sich auszumalen, was er mit den anderen machen wollte. Aber Jesus antwortete nicht und wurde daraufhin geschlagen. Und anschließend sagte Jesus in Johannes 18, Vers 23, Habe ich übel geredet, so beweise, dass es böse ist. Habe ich aber recht geredet, was schlägst du mich? Das war der Punkt, an dem Hannas Jesus wie einen Verbrecher fesseln ließ und ihn zu seinem Schwiegersohn Kaiphas sandte, also zum echten Hohenpriester. Und von diesem Kaiphas wird uns bereits in Johannes 11, Vers 50 berichtet, wie er sagte: Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Damals, noch vor Jesu Einzug in Jerusalem, hatte er sich also praktisch schon entschieden. Und kurz danach lesen wir in Matthäus 26, Vers 3 und 4, Da versammelten sich die hohen Priester und die Ältesten des Volkes im Palast des hohen Priesters, der hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesus mit List ergreifen und töten könnten. Sie sprachen aber, ja nicht bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr gäbe im Volk. Die nächste Person, die an diesem Prozess gegen Jesus beteiligt war, hatte also bereits öffentlich seine Absicht erklärt, Jesus töten zu lassen. Es scheint so ein kleines bisschen, als habe Kaiphas möglicherweise ein paar Probleme damit gehabt, unvoreingenommen zu sein. Also so einen Richter möchte ich nicht haben, wenn ich vor Gericht stehe. Und ich glaube auch, dass Kaiphas wusste, dass er kein rechtmäßiges Urteil fällen würde. In Matthäus 26, Vers 59 bis 61, da lesen wir schließlich, dass die führenden Priester und der ganze Hohe Rat versuchten, Zeugen zu finden, die durch Falschaussagen eine Verurteilung Jesu rechtfertigen würden. Muss man mal überlegen. Sie suchten jemanden, der durch Falschaussagen helfen würde. Aber sie fanden nichts. Sie konnten die Aussagen nicht gebrauchen. Und schließlich traten zwei Männer vor und die erklärten, er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen aufbauen. Nochmal, ein paar alte und ein paar neue Infos, um die Sache ein bisschen besser zu verstehen. Also, nach jüdischem Recht musste eine Gerichtsverhandlung tagsüber stattfinden. Sie befanden sich hier aber immer noch unter dem Deckmantel der Dunkelheit. Strafprozesse durften während der religiösen Feierlichkeiten nicht stattfinden. Aber die Passafeierlichkeiten hatten am Tag zuvor begonnen. Der Prozess musste am Versammlungsort des Sanhedrins abgehalten werden. Aber sie trafen sich im Haus des Kaiphas. Mindestens 2 Zeugen mussten getrennt vernommen werden, doch hier wurden die Zeugen gemeinsam vernommen, nachdem sie angewiesen worden waren, die Worte Jesu zu verdrehen. Außerdem durfte nach jüdischem Recht am Tag der Verhandlung nur ein Freispruch verkündet werden. Wenn das Urteil schuldig lautete, musste vor der Vollstreckung mindestens 1 Nacht vergehen, damit das Gericht Zeit zum Nachdenken und vielleicht auch Zeit für Gnade fand. Jesu Fall wurde jedoch innerhalb weniger Stunden abgehandelt. Das waren die eigenen Regeln des Hohen Rates, aber in ihrer Eile, Jesus loszuwerden, waren sie bereit dazu, ein Rechtssystem, das zu ihrer Zeit bewundert wurde, zum Gespött zu machen. Der Vorwurf, den Kaiphas und seine Kollegen schließlich erhoben, war der Vorwurf der Blasphemie, also dass Jesus behauptet hatte, Gott zu sein. Jetzt war das Problem für sie, dass sie 300 Jahre vorher vielleicht das Recht gehabt hätten, Jesus hinrichten zu lassen. Aber was das anging, galt jetzt das römische Recht. Und so greifen wir die Geschichte in Johannes 18, Vers 28 wieder auf, als Jesu Prozess vor Kaiphas in den frühen Morgenstunden endete. Und dort heißt es, da führten sie Jesus von Kaiphas zum Prätorium. Es war früh am Morgen und sie gingen nicht hinein, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passamahl essen könnten. Interessant, wie fromm sie plötzlich wieder waren. Bloß nicht unrein machen, damit sie das Passafest feiern dürften. Also zumindest waren sie diesbezüglich gewissenhaft. Sie brachten Jesus also jetzt zum Hauptquartier des römischen Statthalters. Aber das Problem war, dass Blasphemie eine religiöse Anklage war, die Pilatus so überhaupt nicht interessierte. Und so lesen wir in Lukas 23, Vers 2, wie sie ihren Fall plötzlich mit einer völlig anderen Anklage vorlegten. Sie sagten, wir haben gefunden, dass dieser unser Volk aufhetzt und verbietet, dem Kaiser Steuern zu geben und spricht, er sei Christus, ein König. Also, die Anklage veränderte sich also von Blasphemie hin zu Verrat. Jesu wahre Aussagen zum Thema Steuern vergaßen sie dabei glücklicherweise lieber einfach mal. Und schließlich hatte Jesus in Matthäus 22, Vers 21 gesagt, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Hätte jetzt nicht so gut ins Konzept der Ankläger gepasst. Also ließen sie das weg. Und trotzdem sah Pilatus keinen Beweis für Jesu Schuld. Also erhöhten sie den Einsatz. In Lukas 23, Vers 5 lesen wir, sie aber wurden noch ungestümer und sprachen, er wiegelt das Volk auf, damit er lehrt hier und dort in ganz Judäa, angefangen von Galiläa bis hierher. Jesus wiegelte das Volk auf? Gab es Unruhen von Galiläa bis Jerusalem? Also im Ernst? Aber gerade hier sah Pilatus jetzt einen Ausweg. Er wollte Jesus nicht hinrichten lassen, aber er wollte auch die religiösen Führer nicht verärgern. Und so lesen wir in Lukas 23, Vers 6 und 7. Als aber Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mensch aus Galiläa wäre. Und als er vernahm, dass er ein Untertan des Herodes war, sandte er ihn zu Herodes, der in diesen Tagen auch in Jerusalem war. Das war jetzt derselbe Herodes, der schon Johannes den Täufer töten ließ. Und es wird uns berichtet, dass Herodes von Jesus gehört hatte und ihn gerne treffen wollte. Er wollte sehen, wie Jesus ein Wunder vollbringt. Komiker erzählen oft, wie ärgerlich es ist, wenn sie jemanden treffen und gebeten werden, jetzt mal schnell was Lustiges zu sagen. Zauberkünstler sagen, dass sie oft gebeten werden, den Leuten einen Trick vorzuführen. Und selten bekommt der Prediger in der Gruppe etwas zu essen, ohne die Person zu sein, die gebeten wird, das Tischgebet zu sprechen. Von Jesus wollte Herodes ein Wunder. Aber uns wird berichtet, dass Jesus Herodes nicht einmal mit einer Antwort beehrte. Und so legte Herodes Jesus ein weißes Gewand an und schickte ihn zu Pilatus zurück. Es scheint, als hätte er Jesus einfach nur lästig gefunden. Und was sollte Pilatus jetzt tun? Die religiösen Führer und das von ihnen aufgehetzte Volk forderten Jesu Hinrichtung. Aber weder Pilatus noch Herodes hatten etwas finden können, was eine Hinrichtung rechtfertigte. Mitten im Geschehen erschien auch noch Pilatus Frau und warnte ihren Mann. Sie meinte, sie hätte geträumt, dass er ihn freilassen solle. Und als braver Ehemann versuchte Pilatus, seiner Frau zu gehorchen. Er sagte der Menge, dass er als Geste des guten Willens, weil ja Passafest war, einen Gefangenen freilassen würde. Und so stellte er Jesus neben einen bekannten Mörder namens Barabbas. Und er bot der Menge die Wahl an, wer freigelassen werden sollte. Er dachte, die Entscheidung wäre einfach. Aber die aufgewiegelte Menge schrie: Gib uns Barabbas, kreuzige Jesus! Die Dinge gerieten außer Kontrolle. Und so ließ Pilatus Jesus auspeitschen. Aber auch das befriedigte den Blutdurst der Menge nicht. Und letztlich wandte sich Pilatus an die Juden und er sagte gewissermaßen: Ich will damit nichts zu tun haben. Die Verantwortung liegt bei euch. Macht mit diesem unschuldigen Mann, was ihr wollt. Und genau das taten sie. Sie wollten Jesu Tod. Das traurige Ende eines Tages voller Lügen und Justizirrtümer. Juristisch gesehen hätte Jesu Verurteilung niemals stattfinden dürfen. Aber es war von langer Hand geplant. Nicht von den Juden, sondern von Gott selbst. Und so möchte ich euch noch einmal kurz zurücknehmen zu einer kurzen Begebenheit beim Passamahl am Abend zuvor. Nachdem Jesus seinen Jüngern angekündigt hatte, dass er verraten würde, und nachdem er offenbart hatte, dass Judas der Verräter war, lesen wir in Johannes 13, Vers 27: Und als Judas den Bissen nahm, fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald. Es war nicht Judas, der Jesus ans Kreuz brachte. Es waren nicht die Pharisäer oder die Priester, die Jesus ans Kreuz brachten. Es waren auch nicht die Juden oder ein Justizirrtum. Letztlich war es nicht einmal der Satan, der für Jesu Tod verantwortlich war. Es war Jesus selbst. Er ging freiwillig ans Kreuz, um uns zu retten. Und so kommen wir zu dem, woran wir uns heute erinnern und was ich jetzt gern einfach aus Markus 15 ab Vers 20 vorlesen möchte. Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten, und zwangen einen, der vorüberging, mit Namen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhe in Wein zu trinken, aber er nahm's nicht. Und sie kreuzigten ihn, und sie teilten seine Kleider und warfen das Los, wer was bekommen solle. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und es stand über ihm geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Desgleichen verspotteten ihn auch die hohen Priester untereinander, samt den Schriftgelehrten, und sprachen: Er hat andern geholfen und kann sich nicht selber helfen. Ist er der Christus, der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Und zur 6. Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und zu der 9. Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lama asaftani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie: Siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach: Halt, lasst sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke, von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und so kam es, dass der Messias, der Sohn Gottes, am Kreuz für unsere Sünden starb. Wie gesagt, es war nicht der Satan, es war nicht Judas, es war nicht Pilatus, es waren nicht die Priester und es waren nicht die Juden, sondern es war Jesu eigene Entscheidung. Er war es, der für uns sterben wollte, weil er uns liebt und weil wir ihm wichtig sind. Amen.